Der Stöger kommt. Borussia holt den ablösefreien Kevin Stöger aus Bochum. Kostspielige Transfers wird es aber erstmal nicht geben, weil Borussia verkaufen muss. Der Steiger kommt auch. Borussia Mönchengladbach spielt im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue, gegen die Macht aus dem Schacht. Wir sprechen über das alles jetzt hier im Pfostenbruch mit unserem Gast Stefan Hermanns.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo und herzlich willkommen hier im Pfostenbruch, dem Podcast über Borussia Mönchengladbach. Danke für die vielen Mails in der letzten Zeit, für die vielen Streams. Ich hoffe, ihr bleibt auch jetzt in der Sommerpause dabei. Wenn es euch gefällt, hinterlasst bitte die 5 Sterne bei Spotify und Apple. Erstmal danke dafür im Voraus. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und sage hallo und willkommen an unseren heutigen Gast. Er ist Gladbach-Fan, Tagesspiegel-Reporter und dort unter anderem für die Nationalmannschaft zuständig. Ich erreiche ihn in Mönchengladbach und deshalb ist er ja heute einfach mal unser Rocco-Reiz-Reporter Stefan Hermanns. Grüß dich.
Hallo Kevin, vielen Dank für die warmen Worte zum Beginn.
Ja, wir haben einiges vor. Wir haben auch echt ein bisschen was Positives zu diskutieren. Das gab es ja in letzter Zeit nicht allzu häufig mit der Personalie Kevin Stöger. In dem Fall ist da das richtige Stichwort. Erst einmal, lass uns aber gerne chronologisch vorgehen, bevor wir dann hinten raus natürlich auch über Rocco Reitz sprechen werden. Denn der ist ja jetzt auch in Mönchengladbach beim Länderspiel gegen Griechenland zumindest wieder im Kader. Am Wochenende war aber erstmal Pokalauslosung und Borussia hat Erzgebirge Aue erwischt. Langjähriger Zweitligist, seit 2 Jahren in der dritten Liga unterwegs. Stefan, deine Gedanken zu diesem Gegner?
Ja, ich habe mir die Auslosung angeguckt, obwohl ich unterwegs war, habe mich dann aber kurz auf eine Parkbank gesetzt und das im Livestream geguckt. Und ich war dann etwas überrascht, weil es ja irgendwie so anfing, anders gesagt, eigentlich hätte ich nicht überrascht sein dürfen, weil ich ja mitbekommen habe, was du getwittert und vermeldet hast, dass im Grunde genommen jetzt nur noch Große im DFB-Pokal dabei sind und bis auf Hildesheim 08, 06 oder 0, was auch immer, alle mindestens in dieser oder in der nächsten Saison Viertklassik spielen. Aber trotzdem war ich überrascht, dass dann am Anfang nur so dicke Brocken aus dem Amateurtopf gezogen wurden. Das fing ja an, glaube ich, mit Preußen Münster, Eintracht Braunschweig, ich weiß nicht mehr. Ja,
Dynamo Dresden, Bielefeld waren auch ganz am Anfang
genau,
auf jeden
genau
Fall.
So. Die wären noch ein Stück härter gewesen, aber auch ist, glaube ich, auch relativ undenkbar. Aber nach den beiden Kantersieg-Kandidaten aus den vergangenen beiden Jahren sollte man da jetzt als Gladbach-Fan nicht zu sehr rumheulen, finde ich. Und es gab ja auch mal so eine Phase so in der, ja, so rund um den Wechsel Fronzek-Favre, wo es ja auch immer so die ersten 4 der dritten Liga oder die letzten 4 der zweiten Liga erwischt hat. Ich weiß, damals in Heidenheim mal gespielt, unter anderem auch in Aue 2009, 2010. Nee, 2010, 2011, Entschuldigung. Also, und da ist Borussia ja damals immer unbeschadet rausgekommen. Das hoffe ich natürlich jetzt auch, aber ich gebe zu, so ganz sicher bin ich mir aktuell nicht nach der Performance in der vergangenen Saison. Aber es wird ja alles besser in dieser Transferperiode.
Ja, wir sind optimistisch. Wir können wieder ein bisschen optimistischer sein, das habe ich ja schon gesagt. Aber du hast recht, damals kann ich mich auch erinnern an ein Spiel bei Jahn Regensburg zum Beispiel, noch in diesem alten Stadion von Jahn Regensburg. Da hat Borussia dann auch, ich glaube, 3-1 gewonnen. Heidenheim müsste ja dann sogar ein Zweitrundenspiel gewesen sein, wo es ins Elfmeterschießen ging mit Marc-André Ter Stegen. Und ansonsten, ja, das letzte Mal, dass es so eine richtig hohe Hürde war in der ersten Runde, müsste Sandhausen gewesen sein mit Marco Rose, als dieses Spiel da über eine Stunde lang nicht angepfiffen wurde. Ich und Fabian standen da im Block, waren komplett durchnässt und dann mit gehöriger Verzögerung spielte dann Borussia, gewann 1-0 und seitdem waren es ja wirklich dann eher die kleinen Gegner, ob das Oberneuland war, ob das ja auch zwischendurch mal der BSC Hastedt war, das war noch ein bisschen früher, aber zuletzt jetzt mit Bersenbrück und Oberachern waren es ja wirklich keine Hürden. Das wird bei Aue schon anders sein. Aue, Traditionsverein aus dem Erzgebirge. Die meisten Fans sprechen dort noch immer von Wismut Aue. Liegt an der langen Bergbautradition. Region hat ja vom Uranbergbau gelebt und die 2 gekreuzten Hämmer im Vereinslogo, das Steigerlied, all das macht irgendwie diesen Verein aus. Und was ich interessant finde, seit 2019, das habe ich jetzt herausgefunden, ist Aue zusammen mit Bad Schlema eine Kreisstadt Aue-Bad Schlema geworden. Da gab es irgendwie so eine Kreisreform wegen des Einwohnerrückgangs und mittlerweile hat jetzt eben Aue selbst knapp so 18.000 Einwohner und damit fast so wenige wie das Erzgebirgsstadion Kapazität. Also das finde ich auch durchaus interessant. Das ist ja jetzt irgendwie schon kein klassischer Profifußballstandort.
Naja, also klassisch in dem Sinne, dass die Stadt vielleicht so klein ist, aber natürlich schon große Nummer auch so im DDR-Fußball. Und vor allem habe ich so das Gefühl, dass es schon auch so eine sehr große emotionale Bindung der Fans zu diesem Verein gibt. Also ich bin tatsächlich noch nie in dem Stadion dort gewesen, aber ja, sie verfolgt das natürlich trotzdem so ein bisschen und kriegt da so ein bisschen mit. Ich finde, Pavel Dotschev, der Trainer ist, den schätze ich eigentlich. Also ich glaube, wenn ich Manager eines Drittligisten wäre, ich würde mir immer versuchen, Pavel Dotschev zu holen, weil ich finde, der macht eigentlich ganz gute Arbeit. Also er hat ja schon, ich glaube, auch weiß ich jetzt nicht, aber viele Vereine auch in prekärer Situation übernommen und sind dann relativ schnell stabilisiert und dann auch zum Teil auch nach oben geführt. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Dritt- und Zweitligaspiele der inzwischen hat, aber es sind auf jeden Fall eine ganze Menge.
Auf jeden Fall auch schon in zweiter Amtszeit in Aue tätig, ist da auch schon so eine kleine Trainerlegende, glaube ich, nachdem die jahrelang von Gerd Schädlich trainiert wurden. Der ist dann 2022 gestorben. Jetzt hat man dort auch den Platz vor dem Stadion zum Gerd Schädlich-Platz gemacht, hat dann da so auch so eine Statue aufgestellt. Also der wird verehrt und ansonsten von den Spielern muss man sagen, Martin Mennel stand damals schon im Tor, als Borussia das letzte Mal in Aue gespielt hat, 2010 im Pokal, und ist immer noch der Stammkeeper von Erzgebirge Aue, hat um ein weiteres Jahr verlängert, also das sind so die bekannten Namen. Der langjährige Präsident heißt Helge Leonard, auch durchaus ein Name, der schon mal überregional bekannt war, vor allen Dingen durch die ein oder andere interessante Stadionrede, Zitat, werdet Mütter am Muttertag 2019, das fand ich auch noch ganz kultig, aber der hat sich ja mit dem Verein komplett überworfen, das ist mir jetzt auch gar nicht bekannt gewesen, aber ist seit 2022 raus und unterstützt jetzt mit seiner Leonhard Group den Chemnitzer FC. Da ist es mit der Vereinsliebe wohl nicht so weit bestellt. Alles Weitere, würde ich sagen, überlassen wir jetzt einem echten Aue-Experten. Und zwar habe ich ein kurzes Interview im Vorfeld geführt mit Martin van Elten, einem von drei Mitgliedern des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Und erstmal stellt er sich selbst und seinen Podcast vor.
Hallo, ich bin Martin van Elten, einer der Moderatoren des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Wir machen einen monatlichen Podcast rund um den FC Erzgebirge Aue aus Hamburg, Leipzig und Potsdam.
Und wie bewertest du das Pokallos und rechnet ihr euch als Erzgebirge Aue da auch Chancen aus, weiterzukommen?
Ja, für mich persönlich ist es ein absolutes Traumlos. Das liegt aber auch daran, dass ich mehrere Jahre lang eine Dauerkarte an der Nordkurve hatte und mit Borussia unterwegs war, von der zweiten Liga bis in die Champions League. Alle kennen die Geschichte und ich bin eben seit ein paar Jahren überwiegend Aue-Fan, sag's mal so. Und ja, das ist dann so ein bisschen das Duell gegen die alte Liebe. Und ich denke aber auch im Umfeld von Erzgebirge Aue finden das viele Leute ein sehr attraktives Los. Es gibt auch viele, gerade ältere Fans, die vielleicht noch nebenbei Borussia Mönchengladbach als Zweitverein haben. Und Borussia Mönchengladbach ist ja auch generell in Ostdeutschland so ein beliebter Verein. In der Sommerpause wird es auch ein Freundschaftsspiel gegen den BVB geben. Das war auch innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Und ich denke, es wird das gleiche mit dem Pokalspiel sein. Sportlich kann man sagen, dass Borussia Mönchengladbach als Bundesligist natürlich klarer Favorit ist, auch wenn die letzte Saison mit 34 Punkten aus 34 Spielen bei nur 7 Siegen schlecht war und ich auch erwarte, dass, wenn es nicht noch einen großen Kaderumbruch bei der Borussia gibt, dass man nächstes Jahr auch im Abstiegskampf wieder stecken wird. Da sollten schon die Rollenverhältnisse klar sein. Aber vielleicht noch ein kleiner Vorteil für Erzgebirge Aue: Es gibt noch zwei Drittligaspiele vor dem DFB-Pokal, während Borussia Mönchengladbach einen Kaltstart hinlegen muss und im Pokal anfängt.
Und wie lief die vergangene Saison in Aue? Wie geht es jetzt auch weiter beim Verein? Steht da auch ein Umbruch an oder in welcher Phase befindet man sich?
Ich denke, letzte Saison hat Aue eine sehr ordentliche Saison gemacht. Wir endeten auf dem 6. Platz mit 60 Punkten, 3 Punkte hinter dem SSV Jahn Regensburg, die es ja in die Aufstiegsrelegation geschafft haben. Das ist vielleicht auch schon die Krux. Viele Leute ärgern sich jetzt, dass die Chance auf einen Aufstieg verpasst wurde. Aber man muss da auch ehrlich sein und sagen, die anderen Mannschaften, die weiter oben stehen, waren deutlich besser. Die Aufsteiger haben deutlich attraktiver im Fußball gespielt. Und bei Aue war es einfach nicht konstant genug. Wir sind eine sehr heimstarke Mannschaft, aber auswärts eben sehr schwach. 13 Heimsiege, wenn ich mich richtig erinnere, in der Liga. Das ist schon sehr, sehr gut. Pavel Dotschev hat dem Verein auf jeden Fall sehr gute Stabilität gegeben. In der Vorsaison wäre man fast abgestiegen aus der zweiten Liga runter in die Regionalliga. Das konnte Pavel Dotschev verhindern. Und ich denke, man kann sich sportlich nicht beklagen. Es ist attraktiver Fußball. Wir haben es ins Sachsen-Pokal-Finale geschafft, leider gegen Dynamo Dresden in der Verlängerung verloren, aber eben trotzdem dabei, weil Dynamo Dresden ja Vierter in der dritten Liga geworden ist. Und von daher kann man da schon doch zufrieden sein. Wehmutstropfen ist, im Sommer werden zwei Leistungsträger den Verein verlassen. Marco Schikora, der wird wahrscheinlich in die zweite Liga gewechselt, genauso wie Tim Dannhoff. Ansonsten die Mannschaft, der Kern passt soweit zusammen. Es steht jetzt auch kein großer Umbruch an, aber es ist eben das Problem, dass Aue weiterhin Geld sparen muss. Nach dem Zweitliga-Abstieg wird der Etat wieder reduziert werden, weil der Verein doch eben erhebliche finanzielle Probleme auch hat. Zuletzt konnte auch die Stadionmiete nicht bezahlt werden. Das hat der Landkreis dann gestundet. Also der Landkreis ist der Eigentümer des Stadions. Und es gab ja auch ein Crowdfunding für den Stadionnamen, das habt ihr vielleicht mitbekommen, dass der Stadionname eben Erzgebirgsstadion bleibt und nicht an einen Sponsor verkauft wird.
Und die letzte Frage, was ist das Besondere an Erzgebirge Aue oder sollen wir Wismut Aue sagen? Was müssen wir über den Verein noch wissen?
Ja, das ist schon mal das Erste, was man wissen sollte. Der Verein wurde als Betriebssportgemeinschaft 1946 gegründet. Man hatte wie alle Vereine in der DDR einen Trägerbetrieb, der den Verein finanziert hat. Und das war in Aue eben die Wismut. Die Wismut ist das staatliche Bergbauunternehmen gewesen, der viertgrößte Produzent von Uran weltweit. Wismut ist lustigerweise auch ein Tarnname der Sowjets gewesen, weil man verschleiern wollte, dass man Uran für die Atombombe abgebaut hat. Der Verein war in den 50er Jahren schon sehr erfolgreich, war mehrmals DDR-Meister, Pokalsieger, auch der erste Europapokalteilnehmer aus der DDR. Man war auch der erste Gegner von Ajax Amsterdam im Europapokal der Landesmeister und hat dann über 1000 Oberligaspiele bis 1990 gemacht. Man ist bis 1990 niemals abgestiegen. 1990 begann auch der wirtschaftliche Niedergang in Aue sehr stark. Also die Wismut wurde dann abgewickelt und ist ja heute nur noch die staatliche Firma, die für die Rekultivierung der Flächen zuständig ist. Also man brauchte neue Sponsoren, eine neue Sponsorenstruktur und hat sich dann auch 3 Jahre später entschieden, den Verein umzubenennen. In Anlehnung an Bayern München hat man sich für Erzgebirge Aue entschieden, um auch zu symbolisieren, dass der Verein eben für die ganze Region da sein soll. Und das ist auch eben heute so, dass die Leute aus allen Dörfern im Erzgebirge, im Vogtland herkommen und der Verein sehr stark in der Region verwurzelt ist und so ein Regionsverein ist. Das kann man ja auch daran sehen, dass die Einwohner von Aue alleine das Stadion kaum füllen könnten. Also früher gab es ja mal den Vergleich, dass die Stadt Aue alleine weniger Einwohner hat, als das Stadion Plätze hat. Und eine weitere Sache, die viele Leute gar nicht wissen, ist, dass Aue der erfolgreichste Zweitligaverein aus der ehemaligen DDR ist. Man hat 16 Zweitligasaisons erfolgreich absolviert und ist damit zum Beispiel 3 Jahre länger in der zweiten Liga gewesen als Union Berlin. Deshalb hat Aue für sich schon den Anspruch, in der zweiten Bundesliga zu spielen, auch wenn man mit 10.000 Mitgliedern ein eher kleinerer Verein ist, der dafür eine umso reichere Historie hat.
Ja, danke an dieser Stelle an Martin van Elten für diese vielen Insights über Erzgebirge Aue. Und ich muss sagen, Stefan, da steckt echt sehr viel drin in diesem Gegner.
Ja, erstmal, was ich noch sagen wollte, ich hatte etwas gestutzt, als ich den Namen Martin van Elten gehört habe und habe gedacht, den würde ich jetzt eher am Niederrhein verorten als irgendwie im Erzgebirge, aber hat sich ja dann geklärt sozusagen. War schon ganz spannend. Also ich weiß nicht, was man, glaube ich, auch noch erwähnen könnte, ist, dass ein Ex-Borusse da spielt, zumindest ein Ex-Borusse aus der U23, nämlich Steffen Meurer.
Und ansonsten muss man eben nochmal konstatieren, das ist natürlich auch so Fußball-Kneipen-Quiz-Wissen, dass Erzgebirge Aue oder eben früher Wismut Aue der einzige Verein ist in der DDR-Oberliga, der in jeder der 38 Spielzeiten mit von der Partie war. Das finde ich auch enorm spannend. Das ist quasi hier der DDR-Oberliga-Dino und es wird sich niemals etwas daran ändern können.
Das stimmt. Abgeschlossenes Sammlergebiet, wie man bei Briefmarkenfreunden sagt.
Ganz genau. Und wir schließen jetzt auch unseren Pokalgegner erstmal ab. Wir haben aber schon hier mit Martin van Elten vereinbart, dass es da nochmal ein größeres Interview auch geben wird, dann Anfang August, wenn das Spiel wirklich näher rückt. Ansonsten, jetzt dann erstmal der Blick auf weitere Themen rund um Borussia. Es gab ja so ein paar kleinere Geschichten auch in der vergangenen Woche. Zum Beispiel kam erstmal die Meldung auf, dass Rheinmetall auch bei Borussia Mönchengladbach offenbar ein großes Sponsoring angestrebt hat. Borussia hat das allerdings nicht gemacht und Borussia kommentiert diese Meldung der Sportschau auch überhaupt nicht. Also man dementiert es nicht, klar, man sagt aber auch nicht, ja, das war so. Die Rede ist von 10 Millionen pro Saison, die da offenbar für das Trikotsponsoring veranschlagt wurden. Jetzt wird berichtet, dass Reuter 8 Millionen zahlt. Würdest du sagen, dass diese 2 Millionen, die man da noch mehr vielleicht hätte kriegen können von Rheinmetall, dass es trotzdem gut ist, dass man es nicht gemacht hat, wegen eben der Art des Sponsorings, des Sponsors?
Also ich hatte das mal vor ein paar Monaten, also unabhängig jetzt von dem aktuellen Fall gehört, dass es da tatsächlich innerhalb des Vereins die Diskussion gegeben hat, wie man mit Sponsoren umgeht, die jetzt ein bisschen, die jetzt vielleicht nicht so wirklich gut beleumundet sind. Also ich will jetzt nichts gegen Rheinmetall sagen, aber es gibt natürlich so Branchen, wo man sagt, müssen wir das jetzt auf unserer Brust haben. Das ist wahrscheinlich auch ein Rüstungsunternehmen, wo man sich ja ohnehin fragt, welches Ziel verfolgen die, wenn sie auf dem Trikot eines Profifußballvereins werben. Also es geht ja da nicht darum, dass dann die Anhänger sich einen Panzer für zu Hause kaufen, sondern das ist ja schon so ein bisschen so Image-Ding, worum es da geht. Oder anderes Beispiel wären halt Wettanbieter, wo man ja auch darüber streiten kann, ob man das haben will. Und es gab schon so, also das, was ich gehört habe, da gab es schon so die Tendenz, dass man sagt, na, wir wollen da schon gucken, wen wir uns da hinholen. Und dann wurde aber auch klar gesagt, aus der sozusagen Marketingabteilung oder aus der Ecke, die dann dafür verantwortlich ist, dass auch die Zahlen stimmen müssen, dass man sich auch dessen bewusst sein muss, dass es heißt, dass man im Zweifel auf Geld verzichtet. Und so wie ich das gehört habe, war das allen klar und das wurde auch so dann durchgewinkt und dann wäre das jetzt in diesem Fall die logische Konsequenz daraus gewesen. Und dann ist es auch eine nachvollziehbare Entscheidung, dass man das so macht.
Ja, man hätte auf jeden Fall ein zusätzliches Thema gehabt, was ja natürlich einiges auch überlagert hätte. Und wir können uns alle vorstellen, was daraus für eine große Debatte entstanden wäre. Und ich denke, dass dieser potenzielle Imageverlust oder, also man hätte sich ja zumindest einem Risiko ausgesetzt, dass da irgendwas negativ hängen bleibt, dass vielleicht dann auch die Trikot-Absatzzahlen, wenn es wirklich auch sich um ein Trikot-Sponsoring gehandelt hätte, dass die dann vielleicht auch ein bisschen runtergegangen wären, weil eben viele Leute nicht Rheinmetall auf ihrer Brust tragen wollen. Dementsprechend glaube ich, dass dieser potenzielle Imageschaden, den es gegeben hätte, die anderen negativen Effekte, dass die 2 Millionen, wenn diese Zahlen stimmen, jetzt nicht wert gewesen wären. Also von daher bin ich da ähnlicher Meinung. Weiteres Thema, kleine Personalie. Es gibt einen neuen Torwarttrainer und zwar André Wachter. Es wurden ja so ein paar Namen jetzt gehandelt, seitdem Fabian Otte seinen Wechsel zum US-Verband bekannt gegeben hat. Aber mit dem Namen hat jetzt doch da niemand gerechnet. Sagt mir jetzt persönlich auch gar nichts. Kommt vom VfB Stuttgart, hat halt keine Profikarriere oder ähnliches. Scheint aber ein sehr ähnliches Profil zu haben wie Fabian Otte. Nämlich ein sehr junger Typ, keine großen Fußstapfen im Profifußball hinterlassen, sondern eben dann auch früh wegen einer Verletzung, glaube ich, dann eben den anderen Weg eingeschlagen. Wie stehst du dazu?
Also ich kann zu dem genauso wenig sagen wie du. Also ich kenne ihn auch nicht, ich kann ihn nicht beurteilen, wie er arbeitet. Ich weiß, dass der VfB Stuttgart, weil ich den mal bei einem B-Jugend-Halbfinale in Berlin gesehen habe gegen Hertha BSC, dass sie einen der besten Juniorentorhüter Deutschlands haben. Ich glaube, Vorname bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Daniel Seimen. Das ist sozusagen, ich würde jetzt mal sagen, das ist so eine Fortentwicklung von Ter Stegen und Neuer, so in der offensiven Art, wie er das Torhüterspiel interpretiert. Das war jetzt so mein Gedanke, also wenn er den mit ausgebildet hat, dann kann er nicht so schlecht sein, aber das, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht, ob er da seine Finger im Spiel hatte. Wenn es so wäre, dann wäre es mit Sicherheit gut, aber also das kann ich finde es auch schwierig, auch wenn es jetzt so mein Job ist, die Qualität oder der Arbeit von Torhütertrainern zu beurteilen. Also es wird in der Regel wird es immer vom Ergebnis her gemacht. Also wenn ein Torhüter schlecht ist, dann folgern alle Leute raus, dass die Arbeit des Torwarttrainers schlecht sein muss. Ist mir ein bisschen zu einfach, aber ich kann es also auch nicht im Detail beurteilen. Und bei Leuten, die vorher in der Jugend gearbeitet haben, noch viel weniger, ehrlich gesagt.
Aber positiv ist ja in jedem Fall, dass diese Personalie, auch wenn es jetzt vielleicht nicht diejenige ist, die so am meisten nach draußen strahlt, weil es eben nicht um Spieler geht, aber dass die jetzt einfach geklärt ist, dass die sozusagen jetzt abgearbeitet wurde, auch frühzeitig, bevor es dann auch mit dem Trainingsauftakt wieder losgeht in der Saison 24-25. Stichwort wieder losgehen. Jetzt gerade ist ja so ein bisschen Urlaubsstimmung, natürlich für den einen mehr, für den anderen weniger. Gerade die Verantwortlichen sind, das habe ich jetzt auch erfahren, natürlich immer noch da in einem stetigen Austausch auch mit Gerardo Seoane, der in der Schweiz im Urlaub ist, aber so richtig Urlaubsstimmung kann da wahrscheinlich nicht aufkommen, weil man da eben noch viel auch dann jetzt remote arbeitet. Stichwort Saisonanalyse, die hat es ja gegeben, ist größtenteils abgeschlossen, aber öffentlich will man nichts kommunizieren. Was hältst du davon, dass man ja doch sehr offensiv diese Saisonanalyse wieder nach außen getragen hat, dass man die machen will, aber dass man irgendwie jetzt abseits von diesem Bonhof-Vereinsinterview, was da so während der stattfindenden Saisonanalyse veröffentlicht worden ist, dass da abseits dessen man überhaupt nichts kommunizieren möchte?
Naja, es passt ja im Grunde genommen in der, ich will es jetzt mal vorsichtig ausdrücken, in die defensive Kommunikationsstrategie von Borussia im Allgemeinen. Ich finde es allerdings nicht besonders geschickt, muss ich sagen. Also ich habe tatsächlich auch bei Twitter mal, glaube an dem Wochenende nach dem, also eine Woche nach dem Saisonende geschrieben, also so scherzhaft geschrieben, ob die Saisonanalyse eigentlich noch läuft oder ob es schon vorbei ist, weil halt es wurde halt nichts mitgeteilt. Zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, Seoane schon Urlaub. Und ich finde es etwas befremdlich, das zu glauben, dass das eine gute Strategie ist. Also wenn man sich ein bisschen beschäftigt hat mit der Stimmung im sogenannten Umfeld des Vereins, dann muss man doch irgendwie mitbekommen haben, dass es damit nicht zum Besten steht. Und dann zu glauben, dass man irgendwie eine super-duper akribische Saisonanalyse macht und dann denkt, man könne dann einfach in den Urlaub fahren, ohne den Leuten irgendwas mitzuteilen, das finde ich schon, ja, es passt ein bisschen, aber es passt halt auch dazu, dass da so ein bisschen das Verständnis fehlt. Also man muss natürlich nicht im Detail, also es erwartet ja jetzt keiner irgendwie eine fertige PowerPoint-Präsentation, die auf der Homepage präsentiert wird, aber irgendwie sich wenigstens mal und von mir aus auch als Interview auf der Homepage mit Virkus sagen, wir haben 3 Tage lang zusammengesessen und haben über dieses und jenes gesprochen und vielleicht auch einen Punkt nennen, den man verändern will, einfach um den Leuten was zu liefern und zu denken, man könnte das einfach immer irgendwie so weiter auf kleiner Flamme köcheln lassen. Es ist halt nicht. Also es brodelt halt. Es hat in den letzten Wochen der Saison hat es gebrodelt und solche strategisch unklugen Entscheidungen tragen halt aus meiner Sicht dazu bei, dass es einfach immer weiter brodelt.
Ja, die verhärten natürlich dann auch eher so ein paar Fronten, ne? Und gerade wo du sagst, Interview könnte man ja machen, in der Vergangenheit wurde das ja auch teils gemacht, dass dann sogar ein Video-Interview mal veröffentlicht wurde. Also ich erinnere mich konkret an eine Saison, als dann Max Eberl mit Knippi dann da irgendwie sich eine Dreiviertelstunde hingesetzt hat oder so. Und sowas fände ich, glaube ich, sinnvoll, wenn Roland Virkus sich damit nicht gut fühlt, lass das Nils Schmadtke machen, ne? Aber da wissen wir auch jetzt, dass es da jetzt doch nicht so diese Durchlässigkeit in der Präsenz nach außen gegeben hat über die Saison hinweg, entgegen der Kommunikation, ne?
Aber Nils Schmadtke durfte ja zumindest die Verpflichtung des neuen Torwarttrainers präsentieren.
Ja, immerhin das. Und die Verpflichtung des bisherigen Königstransfers, und das wäre dann jetzt auch die Überleitung, die hat sich natürlich Roland Virkus selbst nicht nehmen lassen. Das hat uns alle so ein bisschen aus der Lethargie gerissen. Kevin Stöger wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Ich habe jetzt nochmal schnell rausgesucht in der großen Wikipedia-Liste von allen Spielern, die jemals für Borussia gespielt haben. Es ist der erste Kevin in der Profimannschaft von Borussia. Das freut mich natürlich ganz besonders. Aber jetzt mal ehrlich, also Vertrag bis 2027, Option auf ein weiteres Jahr. Der ist schon 30, ja, kein Wiederverkaufswert mehr, aber das ist schon eine sehr, sehr positive Meldung. Oder wie hast du es aufgefasst?
Ja, ich habe tatsächlich die beiden Relegationsspiele mir in voller Länge angeguckt und vor allem das Rückspiel natürlich. Und ich glaube, wer nach diesem Rückspiel sagt, nee, Kevin Stöger will ich nicht haben, der kann nicht viel Ahnung vom Fußball haben. Das war ein überragender Auftritt. Er bringt vieles von dem mit, was Borussia gefehlt hat. Und ich glaube, dieses Relegationsspiel hat halt vor allem nochmal gezeigt, dass er auch in der Lage ist, eine Mannschaft zu führen. Also diese Führungsqualität. Also das ist ja was, was Borussia so ein bisschen abgegangen ist, was wahrscheinlich auch bei der Saisonanalyse rausgekommen ist, von der wir ja nicht wissen, wie die Ergebnisse sind. Aber würde mich jetzt wundern, wenn man da zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre. Also ja, egal ob der, also wenn die Saison losgeht, wird er, glaube ich, schon 31, ist das egal. Und auch, dass du für ihn vermutlich kein Geld mehr einnehmen wirst. Du musst halt auch diese Spieler haben. Also du kannst nicht nur die 22-jährigen Franzosen aus der zweiten Liga holen in der Hoffnung, dass du sie irgendwann für das Dreifache wiederverkaufen kannst, sondern du brauchst halt auch diese, ich glaube, Eberl hat sie mal als Strukturspieler bezeichnet. Davon gab es ja auch in der erfolgreichen jüngeren Vergangenheit, gab es ja auch einige, die auch schon älter waren. Also Martin Stranzl war 30, als er gekommen ist. Da wird keiner sagen, boah, das war ja voll das Risiko, für den haben wir ja kein Geld mehr bekommen. Also das ist schon eine gute Entscheidung. Das ist auch eine wichtige Entscheidung angesichts der doch etwas bleiernen Stimmung rund um diesen Verein.
Kevin Stöger untermauert deinen positiven Eindruck auch in der Statistik aus der letzten Saison. Ist er nämlich der Spieler, der die meisten Torschüsse vorbereitet hat, und sogar in der ewigen Statistik, also seit Erfassung genau dieser Daten, liegt er da vor so Namen wie Kevin De Bruyne und Diego. Also es hat noch nie ein Spieler in einer Saison so viele Torschüsse vorbereitet wie Kevin Stöger, und das beim VfL Bochum. Also er war schon wirklich der Schlüsselspieler der Bochumer. Hinzu kommt natürlich noch, er ist auch einsetzbar als Achter und als Zehner, also ist jetzt auch nicht nur eindimensional, hat einen sehr starken linken Fuß, und vor allen Dingen bringt er Borussia auch vielleicht eine neue Freistoßqualität. Weil
das wollte ich gerade sagen.
Ich kann es gerade gar nicht sagen. Wer hat den letzten Freistoß von uns reingemacht? Ich weiß es nicht.
Weil es gab vor kurzem mal so eine Diskussion bei Twitter, also der mir eingefallen ist, war Christoph Kramer gegen Wolfsburg, aber danach war wahrscheinlich noch jemand. Aber das sagt schon alles, oder? Lars Stindl, glaube ich, in Frankfurt, das müsste danach gewesen sein.
Stimmt.
Als er 3 Tore gemacht hat.
Zum zwischenzeitlichen 1-0, wo er danach noch aus dem 3-1 im Alleingang quasi die 2 Buden in der Nachspielzeit gemacht hat, richtig. Ja. Aber das ist schon krass, also Kevin Stöger ist ja wirklich auch ein richtig guter Freistoßschütze. Von daher ist das auch nochmal eine Qualität, die er mitbringt.
Ja.
Dann vielleicht, wenn wir von Stöger so ein bisschen weggehen, ein Name, der jetzt gerade auch heiß diskutiert wird in dieser Woche, ist Tim Kleindienst als Stürmer von Heidenheim. Natürlich alles andere als günstig in der Ablöse. Stöger ist ablösefrei gekommen. Da geht es dann nur ums Handgeld und nur um das Gehaltspaket für diese 3 respektive 4 Jahre. Bei Kleindienst ist das eine andere Geschichte. Sky berichtet von 7 bis 12 Millionen Ausstiegsklausel, je nach aufnehmendem Verein. Wie bewertest du dieses Gerücht erstmal?
Im Sinne von Wahrheitsgehalt oder im Sinne von wer ist gut, wer ist schlecht?
Beides von mir aus.
Also Wahrheitsgehalt kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ich weiß nicht, ob er nicht sogar letztes Jahr schon mal so latent im Gespräch
war.
Borussia.
Jetzt nicht so offensiv wie jetzt gerade, aber es war schon mal so jemand, der dann so, ich sag mal, in den Sky-Transfer-Updates beschrieben wurde als Borussia hat den auf dem Zettel.
Ja, das war nämlich so mein Gedanke, als es damals, also vor einem Jahr so war, fand ich das eigentlich hätte ich das einen ganz guten Move gefunden, sich mit dem zu beschäftigen oder ihn zu holen. Er hat natürlich sehr deutliche Qualitäten, die dann auch zur Geltung kommen, wenn du auf der linken Seite wenn du den Linksfuß Kevin Stöger hast, der die Flanken da reinschlagen kann von der einen Seite und auf der anderen Seite Franck Honorat. Das würde schon funktionieren. Also die Rolle, die Jordan in der vergangenen Saison hatte, aber mit ein bisschen mehr Anspruch auch ernsthaft den Konkurrenzkampf anzugehen mit Schwanchara um die Position Stürmer Nummer 1. Da finde ich die Personalie nicht schlecht. Ich hätte jetzt auch Glatzel nicht so schlecht gefunden. Ich finde dafür, dass er so ein klassischer Strafraumstürmer ist und relativ groß ist, finde ich den fußballerisch gar nicht so schlecht. Hätte ich auch, zumal er vermutlich auch noch ein paar Mark weniger gekostet hätte als Jordan, wenn die Zahlen so stimmen, die kursieren, hätte ich das auch nicht schlecht gefunden. Aber Kleindienst hätte ich, also 12 Millionen fände ich schon sehr happig, muss ich sagen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das für den 14. der Bundesliga gilt, das ist vielleicht dann eher für die Premier League oder so. Also für 12 Millionen würde ich es wahrscheinlich an Borussia Stelle nicht machen. Das wäre schon ein großes finanzielles Risiko. Aber sonst ja, gerne.
Ja, vor allen Dingen, weil ich auch das Gefühl habe, dass er ein bisschen mehr spielerische Finesse reinbringt als jetzt beim Jordan, weil das ist schon arg limitiert. Ne? Da weißt du, was du hast. Du weißt auch die Spiele und Situationen, in denen er dich weiterbringt und dein Team, aber bei Kleindienst hast du, glaube ich, das insgesamt doch dann bessere Paket. Und man muss ja schon sagen, jetzt Stöger ist fix, Leiner wird sehr wahrscheinlich auch verlängern, Kleindienst ist ein heißes Gerücht, spricht ja schon total gegen die angestrebte Transferpolitik eines Werteschaffens, was ja auch Wirkus immer wieder angesprochen hat, was Borussia jetzt auch in den letzten 10 Jahren immer forciert hat. Aber ich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt gut, weil mir diese Eindimensionalität jetzt auch nicht gefallen hat, weil es braucht auch genau diese Spieler, es braucht auch diese Mentalitätsspieler, erfahrene Leute, die dir auch von Anfang an wirklich weiterhelfen, die jetzt keine Eingewöhnungszeit brauchen, die Struktur und Führung in den Kader geben, und es sorgt natürlich in der Personalie Stöger, ist ja sehr ganz krass, ne? Es sorgt natürlich dafür, für Druck auch auf die Erbhöfe, Kramer, Neuhaus, Kone natürlich ist jetzt kein Erbhof, ne, aber da haben wir auch eine Personalie, wo eventuell ein Abgang dasteht. Deswegen fände ich das schon gut. Jetzt kann man vielleicht ketzerisch fragen, steht vielleicht ein Stöger und das Kleindienstgerücht, sollte er auch noch kommen, steht das für so ein bisschen auch so eine Augsburgisierung von Borussia Mönchengladbach? Weil damit strebt man ja schon irgendwie eine andere Art von Fußball an, oder?
Boah, gute Frage. Also gute Frage im Sinne von schwierige Frage. Ich finde es, Ich kann das schwer beantworten, weil das ja sozusagen jetzt nur die ersten beiden Puzzleteile sind. Die Frage, ich glaube, muss das Bild am Ende sehen. Ich weiß auch noch nicht, also dieser Umbruch, der viel zitierte, der geht ja ohnehin in mehreren Etappen vonstatten. Und die Frage ist halt, ist er denn wirklich in diesem Sommer schon abgeschlossen oder kommt dann nach der nicht vorhandenen Wintertransferperiode, um dir eine kleine Freude zu bereiten, kommt das dann erst im nächsten Sommer? Und ich glaube, wenn dieses Puzzle fertig ist, dann muss man das sehen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, weiß nicht, wenn jetzt Kone geht und dann doch noch ein bisschen Geld reinbringt, dass man dieses Geld dafür nutzt, dann so ein bisschen für die Kühe. Also dass man dann sagt, okay, dann gucken wir, dass wir jetzt einen Spieler holen, der ähnliche Qualitäten hat, natürlich noch nicht genau die Kone hat, aber wo man absehen kann, der ist entwicklungsfähig. Und der kann dann irgendwie in 3-4 Jahren dann auch wieder Erlöse generieren. Also das kann man ja auch nicht so aus dem Boden stampfen. Also du brauchst ja auch, damit sich Spieler entwickeln, brauchst du ja auch eine Mannschaft, in der sie sich entwickeln können. Und das war Borussia, muss man einfach so sagen, so in der Rückrunde einfach nicht mehr. Das war halt nur noch Überlebenskampf schwer anzusehen. Und es bleibt die Hoffnung, dass es nicht zum neuen Stil wird, sondern dass es halt eher so aus der Not oder aus dieser Notsituation heraus geboren war, wie es ja Seoane auch am Ende der Saison dann gesagt hat.
Wenn du im Großen und Ganzen jetzt auf den Kader schaust, also wir haben jetzt nominell erstmal ein krasses Überangebot im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld. Auf anderen Positionen sieht es ganz anders aus. Wir haben jetzt dieses heiße Gerücht als, ja, in dem Fall Jordan-Ersatz, Kleindienst, aber natürlich mit dem Anspruch, viel mehr zu spielen und vielleicht auch dann, oder nicht vielleicht, sondern ziemlich sicher auch als Stürmer Nummer 1 in die Saison zu gehen. Und dennoch gibt es ja viele Baustellen, unbestritten. Wo machst du die am stärksten aus? Also wo siehst du den größten Bedarf? Wo müsste Borussia vielleicht auch vor der Kür dann nach einem Kone-Verkauf, sofern er irgendwie eine starke olympische Spiele hat und Frankreich da irgendwie zum Titel führt, dann wirklich da nochmal ein Markt entsteht? Aber was müsste vielleicht vorher nochmal Prio 1 haben aus deiner Sicht?
Ja, auch das ist schwierig. Also ich würde jetzt mal sagen, in der Innenverteidigung müsste man halt schon was machen. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Leute es da gibt, die in der Innenverteidigung spielen, dann muss man halt zugleich im Moment sagen, naja, wir können uns jetzt nicht irgendwie den 7. Innenverteidiger holen, wenn die alle da bleiben, was man ja nicht ausschließen kann. Also man hat ja letztes Jahr gesehen, Elvedi wollte unbedingt weg, aber er ist halt immer noch da. Und gut, gestern hat er im Länderspiel ein Tor gemacht. Vielleicht ist er Stammspieler bei der Europameisterschaft, zieht mit der Schweiz ins Finale ein und verdoppelt seinen Marktwert, aber es scheint mir jetzt nicht so super wahrscheinlich zu sein. Also deswegen, also Innenverteidiger, richtig guten Innenverteidiger hätte ich echt nichts gegen. Natürlich der berühmte Sechser, Holding Six, wie Tuchel ihn genannt hat, wäre noch aktuell, so wie der Kader im Moment ist, wäre für mich die erste Priorität. Und Außenverteidigung, also Also wenn Leiner verlängert wird, dann würde ich jetzt mal sagen, passiert auf der rechten Seite jetzt erstmal nicht so viel, es sei denn, es gibt tatsächlich irgendwie, oder Borussia hat sich damit abgesichert für den Fall, dass Joe Skelly geht. Aber das ist ja auch nicht, damit kann man ja auch nicht festrechnen, dass der in diesem Sommer geht. Und auf der linken Seite, ja, da besteht natürlich dann auch, also so wie Borussia jetzt aufgestellt ist, besteht auf jeden Fall jetzt auch schon Bedarf, da jemanden zu holen.
Ja, wahrscheinlich wäre es da die beste Lösung. Man bekommt Ulrich irgendwie bei einem Zweitligisten unter für ein Jahr, wo er dann Spielpraxis sammeln kann, und Netz bekäme so einen arrivierten Linksverteidiger-Backup. Das wäre ja wahrscheinlich die beste Lösung, dass wir da so einen Oscar Wendt 2.0 irgendwo ausgraben. Ich glaube, das hätte auch einen positiven Effekt auf die Leistungskurve von Luca Netz und auf dessen Beständigkeit, oder?
Ja, so sehe ich es auch. Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Also ich habe die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben, dass Luca Netz nochmal einen Schritt nach vorne macht. Ich fand ihn am Anfang der vergangenen Saison, fand ich ihn gar nicht so schlecht. Ich fand ihn da defensiv auch verbessert. Es ist natürlich auch immer so eine Frage, mit welchem System man dann spielt. Also eine Dreier-Fünferkette kommt Netz natürlich mehr entgegen als eine Viererkette, aber was man jetzt hört, tendiert ja die Mannschaft oder Trainer oder Mannschaft und Trainer, das weiß ich jetzt nicht genau, tendieren ja eher zu einer Viererkette, was, glaube ich, auch dem Personal, abgesehen vielleicht von Netz, jetzt eher entgegenkäme. Aber selbst dann müsste man, also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er in der Viererkette den Linksverteidiger spielt, aber da muss man halt dann vermutlich noch so an einigen Schrauben ein bisschen feilen und drehen und schrauben.
Ja, aber gut, dass du es ansprichst. Ich habe auch das Gefühl, dass so wie sich der Kader jetzt entwickelt, auch zum Beispiel diese relativ überraschende Meldung, dass Flo Neuhaus zum Beispiel bei Borussia sich durchsetzen möchte, hört man gefühlt jetzt auch jedes Jahr, ne? Muss man auch jetzt erstmal abwarten. Aber das sorgt ja dafür, dass dieses Überangebot im zentralen Mittelfeld überhaupt nicht entschlackt wird, zumindest jetzt nicht. Und wenn man dann irgendwie noch eine Holding Six bekäme, würde das ja nochmal anders aussehen. Also da muss ja dann auch irgendwie der ein oder andere Abgang stehen. Also ein Oscar Fraulo kann sich eigentlich jetzt schon nach der nächsten Leihe orientieren, würde ich behaupten. Ein Christoph Kramer macht das auch und orientiert sich nicht nach einer Leihe, sondern nach einem neuen Verein. Dann muss aber erstmal die Vertragsauflösung natürlich durchgehen von beiden Seiten. Aber ja, da ist so der Stand, und ich würde mich im Übrigen nicht wundern, wenn er in Bochum nochmal aufkreuzt, ne? Wenn er quasi so ein bisschen den Verein wechselt mit Kevin Stöger im umgekehrten Fall. Ja, aber ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen die entscheidenden Stellen im Kader schon angesprochen, wo noch was getan werden muss. Also eine Innenverteidigung, Wöber oder ein Wöber-Ersatz braucht es. Ganz vorne Jordan oder ein Jordan-Ersatz. Ja, dann so ein Netz-Backup wäre gut, eine Holding Six und vielleicht noch irgendwie einen polyvalenten Offensivspieler. Wie hältst du es da mit der Personalie Zollis, der ja aus dem Rennen scheint? Kann man das sogar ein bisschen nachvollziehen, dass da gewisse Kandidaten jetzt doch nicht die oberste Prio haben bei Borussia? Das gilt ja auch für einen Ao Tanaka, der natürlich eher so ein Achter ist, aber ja, wahrscheinlich wird jetzt dann doch eher ein Bild raus, gerade mit der Stöger-Verpflichtung, oder?
Ja, also ich kann das total verstehen. Also ich bin, das habe ich auch immer geschrieben, also ich wäre ein bisschen abweichend von der Vereinslinie schon in der aktuellen Situation dafür, so ein kalkuliertes Risiko einzugehen. Also allein, also zum einen aus sportlicher Perspektive, weil ich so die Fanbubble, die gerade so in Social Media unterwegs ist, ist natürlich auch sehr fatalistisch und geht ja davon aus, dass es nächstes Jahr eher noch weiter nach unten geht, und dann reden wir hier von Abstieg, und ein Abstieg ist auf jeden Fall teurer als jetzt sich Leute zu holen, die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass es passiert. Also ich meine damit jetzt auch nicht, dass man die Millionen mit beiden Händen zum Fenster rausschmeißen soll, aber du musst halt schon gucken, dass deine Mannschaft verstärkt wird, um diesen Fall abzuwenden. Und ich also wir wissen ja alle, dass Borussia nicht reich ist, aber gesund. Und wenn ich mir angucke, wie Borussia finanziell aufgestellt ist und wie, vorausgesetzt, es gibt jetzt keine neue Pandemie in absehbarer Zeit, wie sich auch die Zahlen vermutlich entwickeln werden in mittelfristiger Sicht, finde ich, dass das kalkulierte Risiko halt auch machbar ist. Der zweite Aspekt, der da noch eine Rolle spielt, ist, dass du einfach auch du mit Transfers, das zeigt ja im Grunde genommen, zeigt das ja jetzt Stöger, auch wenn der nichts gekostet hat, dass du mit Transfers natürlich auch ein bisschen die Stimmung beeinflussen kannst, die ja im Moment eher mies ist. Unter diesem Aspekt wäre so jemand wie Zollis gerade auch nach der Relegation, also da in diesem Fall eher nach dem Hinspiel der Relegation, wäre natürlich dann auch was, was die Leute anzünden würde. Aber wenn man sagt, wir haben schon noch finanzielle Restriktionen, was ich auch verstehe, dann finde ich das auch nachvollziehbar, dass man jetzt nicht einen Spieler holt, der zwar geil ist und geil gespielt hat, der aber im Grunde genommen so ein Luxustransfer wäre, weil das ist ja so irgendwie so durchgeklungen in den Medien hier vor Ort, dass Borussia wohl gesagt hat, naja, der spielt halt auf der selben Position wie Hack und das wäre ja, also und dem jetzt irgendwie einen vor die Nase zu setzen, ist jetzt nach der Saison, die Hack gespielt hat, jetzt nicht wirklich verständlich. Also das kann ich schon verstehen, muss ich sagen. Wenn man jetzt Geld, also wenn man kalkuliertes Risiko eingeht und Geld in die Hand nimmt, aktuell ohne Spieler verkauft zu haben, dann würde ich sagen, dann lass uns das für die Position machen, wo wir halt aktuell die Priorität haben. Also den kampfstarken Sechser, der ja vermutlich auch nicht ganz billig sein wird, wenn es wirklich ein guter ist. Ne? Also dafür würde ich das Geld ausgeben und nicht für jemanden, der links offensiv spielt, wo halt Hack auch spielt und der auch in der nächsten Saison spielen wird und spielen muss und das verdient hat zu spielen.
Ja, wir müssen genau dieses Thema Transferpolitik natürlich dann auch wirklich bewerten, erst wenn es vorbei ist. Es wird gerade am Ende ja wahrscheinlich noch sehr viel Dynamik in den Markt reinkommen. Dann auch auf der Verkaufsseite, vielleicht ist auch so ein Alassane Player noch ein Spieler, für den es vielleicht irgendwie einen Markt gibt. Und dann wäre ich auch komplett dabei, den auch abzugeben. Also gehört für mich auch zu dieser Erbhof-Fraktion von Spielern, die irgendwie ja in so einer recht bequemen Rolle sind, die gefühlt alle 6 Spiele mal so richtig auftrumpfen und die dann aber auch in ihrer Inkonstanz total präsent sind, einfach über weite Strecken einer Saison. Also ich sehe es ähnlich, dass man das schon nachvollziehen kann, gerade eben weil die sportliche Leitung die Transferebene bei Borussia jetzt eben ja nicht so freie Hand hat, im Gegenteil, sondern weil einfach Schippers da mit so einer Art Schuldenbremsenpolitik natürlich da schon so ein paar Pflöcke reinrammt und dann jetzt über Tanaka und Zollis zu sprechen, bevor ich erstmal die größten Baustellen behebe, hätte ich auch nicht so richtig verstanden. Man muss es halt am Ende bewerten. Was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass man bis auf diesen Chotard, der ja auch sehr, sehr teuer zu sein scheint aus Frankreich, dass man noch so gar keine Namen hört, die so richtig in dieses Holding-Six-Profil passen. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen das Einzige, was mich so ein bisschen stutzig macht. Nicht, dass man am Ende wieder sagt, ja, Julian Weigel, du bist eben unser Spieler, der hier jahrelang unterschrieben hat und obwohl du jetzt nicht so ideal passt, mach du das jetzt mal wieder.
Ja, aber ich glaube, das natürlich kann es so kommen, dass sie keinen finden oder keinen bezahlen können, was wir nicht hoffen. Aber das ist ja nun, hat ja nun auch Wirkus schon gesagt, dass jemand ist, den sie suchen. Also, und dann vielleicht, also es ist heute schwer vorstellbar, dass es so ist, aber vielleicht läuft es ja wie bei Alvaro Dominguez. Ich glaube, den Namen haben wir auch alle zum ersten Mal gehört, als Borussia per Pressemitteilung, ich weiß nicht, ob damals noch per Fax, nee, wahrscheinlich nicht, verkündet hat, dass sie den verpflichtet haben. Also das war aber damals auch schon eher die Ausnahme, weil ich das Max Eberl das mal erzählt hat, dass es, das war sozusagen der Anti-Luc de Jong, weil bei Luc de Jong wurde ja, glaube ich, war man ja quasi live zugeschaltet zu den Verhandlungen, weil da auch Enschede natürlich sehr interessiert daran war, die Öffentlichkeit zu informieren, um den Preis so ein bisschen in die Höhe zu treiben.
Ja, das waren die 3 großen Transfers damals, Chaka, Dominguez, de Jong, ne? Wovon natürlich Chaka perfekt funktioniert hat, de Jong so gar nicht und Dominguez, das wurde am Ende dann eine ziemlich unrühmliche Nummer.
Ja. Aber gut. War es ein richtig guter Transfer.
Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns einen Haken machen hinter die Transfergeschichten und lass uns jetzt ein bisschen vorausschauen auf den Sommer abseits von Transfers, denn so ein paar Borussen sind ja dann doch unterwegs. 3 Spieler bei der EM, 2 für Team Österreich mit Stefan Leiner und mit Maximilian Wöber, der ja noch Borusse ist. Die spielen in der Hammergruppe gegen die Franzosen in Düsseldorf, gegen die Polen und die Niederländer in Berlin. Nico Elvedi ist der 3. im Bunde. Er spielt in der deutschen Gruppe im letzten Spiel in Frankfurt gegen Deutschland, vorher 2-mal in Köln ausgerechnet, gegen die Ungarn und gegen die Schotten. Ja, was würdest du sagen, was können sich die Alpenrepubliken ausrechnen beim Turnier?
Auf die Frage bin ich jetzt gar nicht vorbereitet.
Ja, mal neue Wege gehen hier.
Ja, ich werde mir, ich habe aber gesehen, dass am Samstag 17.30 Uhr das Testspiel Österreich gegen Schweiz übertragen wird, bei Nitro, da ein bisschen Werbung machen hier für die Privatsender. Und das werde ich mir tatsächlich anschauen. Also nicht nur wegen der drei Borussen, die da vielleicht auf dem Feld stehen. Ja, Schweiz kann ich im Moment noch schwer einschätzen, muss ich sagen. Haben ja in den vergangenen Turnieren eigentlich immer eine ganz gute Rolle gespielt. Ich glaube, dass sie so ein bisschen Probleme haben in der Offensive. Embolo ist, glaube ich, auch nicht dabei, immer noch nicht dabei. Das kann ich aber ja, das habe ich nur aus der Ferne mitbekommen. Es gibt natürlich auch immer so ein bisschen so Unruhe rund um Murat Yakin, den Nationaltrainer, der angeblich mit Xhaka nicht kann. Aber das ist, glaube ich, auch schon so oft wie das behauptet wurde, wurde es, glaube ich, auch schon dementiert. Ich habe im Moment nicht so den Eindruck, dass das wirklich so eine stringente Mannschaft ist, die da wirklich dominanten Fußball spielen kann. Sie werden wahrscheinlich in der Gruppe, der deutschen Gruppe, naja, vielleicht werden sie es, könnte mir vorstellen, dass sie es nicht auf Platz 2 schaffen, aber Platz 3 reicht ja unter Umständen auch noch. Aber da bin ich mal gespannt. Ja, Österreich, ich habe gestern auch gesehen, Italien gegen die Türkei, und da war dann Felix Groß als Experte, der wurde dann nach dem Spiel gefragt, ob Österreich für ihn Geheimfavorit sei. Und da meinte er, nee, Geheimfavorit können sie deswegen schon nicht sein, weil inzwischen alle wissen, dass sie gut sind. Weiß man in Deutschland ja spätestens seit der Niederlage im November des vergangenen Jahres. Ja, denen traue ich schon ein bisschen was zu. Aber die Gruppe ist tatsächlich nicht ohne. Also da musst du erstmal durchkommen.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, das wird auch eine sehr ansehnliche Gruppe. Und es wird auch vor allen Dingen für die nominell Top-2-Nationen mit Holland und Frankreich natürlich dann auch irgendwie schon so ein kleiner Stolperstein vielleicht, die Österreicher. Also darf man echt nicht unterschätzen. Also das sind sehr wahrscheinlich die einzigen drei Gladbacher im EM-Kader. Vielleicht kommt noch ein vierter dazu, wenn irgendwie sich doch noch ein Spieler verletzt. Was muss passieren, Stefan, damit Rocco Reitz noch in diesem Sommer zumindest bei Deutschland einmal auf dem Platz steht?
In diesem Sommer. Also Sommer, am 1. Juni hat ja der meteorologische Sommer begonnen.
Richtig, genau.
Das meinst du dann? Ja, also das kann ja tatsächlich passieren, aber ich glaube dann eher tatsächlich an diesem Freitag in seinem Wohnzimmer als bei der Europameisterschaft dann. Auch da bin ich mir, ich glaube es eher nicht. Das ist, also Nagelsmann hat halt nur diese zwei Testspiele. Ich glaube, er will da schon die Leute sehen, mit denen er wirklich plant. Ich glaube, normalerweise ist es ja so auf 6 Auswechslungen begrenzt bei solchen Spielen. Also die wird er schon für Leute benutzen wollen, die in seinen Überlegungen eine echte Rolle spielen. Also ich verstehe jeden Gladbacher, der so im Hinterkopf hat, komm, schenk ihm doch die 2 Minuten am Ende in seinem Stadion dafür, dass er da 2 Wochen seinen Urlaub unterbrochen hat und bei dir mittrainiert hat und den Kader aufgefüllt hat. Ich halte sie nicht für komplett ausgeschlossen, aber für unwahrscheinlich, so würde ich mal sagen.
Aber es bringt eben ja so oder so einen großen Auftrieb, weil er befand sich ja schon auf dem Weg Richtung Urlaub und hat dann eben diese Nachricht bekommen, ich glaube von Sandro Wagner. Du hast jetzt auch einen großen Text nochmal über Rocco Reitz veröffentlicht. Das ist schon eine Märchengeschichte. Gerade wenn man weiß, dass er 2-mal verliehen worden ist und dass er irgendwie alles so ein bisschen auf Kante stand, ob das überhaupt nochmal was wird. Oder wie bewertest du jetzt einfach diesen Weg, den er gegangen ist, jetzt gerade auch in Bezug jetzt auf diese Nominierung, zumindest für diese 2 Wochen beim DFB?
Es ist so der nächste eigentlich unmögliche Schritt in seiner irgendwie unmöglich erscheinenden Karriere. Also das, was so seit dem vergangenen Sommer passiert ist, ist es ja, also er hat selbst gestern, es gab gestern so einen sogenannten Medientag beim DFB in Herzogenaurach. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Speed-Dating zwischen Nationalspielern und Journalisten, wo die Nationalspieler jeder an einem Tisch sitzt, mehr oder weniger, und dann darf man sich als Journalist da hinzusetzen und dann kann man so zwischen den Tischen hin und her wechseln. Und da habe ich tatsächlich auch kurz mit Rocco geredet, der nicht an einem großen Tisch, an einem großen Tisch platziert wurde, sondern an so einem Bartisch mehr oder weniger, wo halt nicht so viele Leute ranpassten. Der Andrang war jetzt auch nicht so riesig bei ihm. Es war, glaube ich, ein Kollege vom Express, dann der Kollege von der Rheinischen Post und ich als Gladbach habe mich dann auch nochmal kurz dazu gesellt. Und wie war jetzt nochmal die Frage?
Naja, wie du einfach seinen Weg bewertest und ob du glaubst, dass es ihm auch Auftrieb gibt, ja, weil das ja schon krass ist, ne?
Ja, der hat halt auch gesagt, ich habe jetzt 34 Spiele gemacht diese Saison, das ist eigentlich schon Wahnsinn und das wird jetzt nochmal getoppt dadurch, dass ich hierhin eingeladen wurde. Und es wurde halt auch getoppt dadurch, dass er da nur mittrainieren kann. Also er hat selbst gesagt, oder ich habe ihn gefragt, gibt's irgendeinen Hinweis oder irgendwelche Andeutung vom Bundestrainer, ob du vielleicht in Gladbach zum Einsatz kommst? Und da hat er gesagt, nee, ich habe nichts gehört, ich habe auch nicht gefragt, aber ich gehe nicht davon aus. Also ich mache mir da keine Hoffnungen, aber das ist alles, ich weiß, warum ich hier bin, ich kenne meine Rolle, ich habe hier versucht, Gas zu geben oder ich gebe hier Gas und versuche hier meine Marke zu hinterlassen und wer weiß, wozu es gut ist. Also das muss ja nicht vorbei sein. Also der scheint da einen ganz guten Eindruck hinterlassen zu haben. Das ist ja auch, ja, es ist immer wieder bemerkenswert bei ihm, dass er das oft nicht so hinbekommt. Also ich vermute mal, dass so diese Nominierung auch so ein bisschen über U21 gelaufen ist. Rocco Reitz hat auch erzählt, dass der Erste, der ihn angerufen hat, der U21-Nationaltrainer war, der ihn dann gefragt hat oder ihn darauf hingewiesen hat, dass es da die Möglichkeit gibt. Und dann erst hat Sandro Wagner ihn angerufen. Und vermutlich wird ja auch Nagelsmann sich bei Di Salvo erkundigt haben. Sag mal, was ist denn das für einer? Können wir den, taugt der, ist der gut genug? So in dieser Hinsicht. Und dann wird Di Salvo ihm zumindest nicht abgeraten haben. Und es war ja nicht so, dass, also als, das habe ich jetzt auch nochmal geschrieben, als die U21 Nationalmannschaft, also der neue Jahrgang, zusammengekommen ist im Sommer des vergangenen Jahres, da war er gar nicht dabei. Und dann hat er sich bei Borussia in die Stammelf gespielt und dann wurde er nominiert und saß aber zunächst auf der Bank. Und dann ist er sein legendäres Debüt, wo er reinkommt, verschuldet erst ein Gegentor und schießt dann noch zwei Tore und entschuldigt sich dann hinterher noch bei allen dafür, dass er das Gegentor verursacht hat. Und seitdem ist er da ja Stammspieler. Also der scheint ja irgendwie was zu haben, was Leute triggert und was nicht nur die Fans triggert, sondern was offensichtlich auch seine Trainer triggert, sodass dass er da jetzt da ist, wo er ist.
Jetzt hat er ja diesen Umweg genommen in seiner Karriere über Belgien, über Sint-Truiden. Und du hast in deiner Geschichte ja auch mit Toni Leistner gesprochen, dem jetzigen Herthaner, der ja damals mit ihm zusammen da gespielt hat. Was hat er dir so ein bisschen näher gebracht, was vielleicht auch besonders erkenntnisreich war, um zu verstehen, wie Rocco Reitz dann jetzt diesen Sprung dann wirklich noch machen konnte? Also was hat er in Belgien gelernt, damit er überhaupt in diese Rolle reinwachsen konnte, jetzt in diesem Seoane-Jahr bei Borussia?
Es gab ja im Grunde genommen bei Rocco Reitz gab es ja so zwei belgische Phasen. Also er ist ja erstmal für eine komplette Saison dahin gegangen und dann nachher nochmal im Winter nochmal ausgewechselt worden. Und Toni Leistner war bei Bayern, also war die ganze Zeit in St. Truiden und hat halt schon gesagt, dass es ein Unterschied war zwischen dem ersten und dem zweiten Mal. Also beim ersten Mal war er halt körperlich auch nicht in der Verfassung, dass er da wirklich eine Rolle spielen musste. Also er hat, glaube ich, so sinngemäß gesagt, er war körperlich noch nicht so weit, um sich im Männerfußball zu behaupten. Und er ist wohl auch damals, das hat er erzählt, am Wochenende in der Regel in die Heimat gefahren. So nach allem, was ich gehört habe und was er auch, glaube ich, selbst in dem großen Porträt in Elf Freunde gesagt hat, ist ihm so der Aufstieg zum Profifußballer wohl auch so ein bisschen zu Kopf gestiegen. Er hat dann nicht mehr so mit der allergrößten Professionalität gelebt und das hat sich halt auch bemerkbar gemacht. Und Toni Leistner hat erzählt, und beim zweiten Mal war das halt ein komplett anderer Mensch. Also dann hat er gesagt, er hatte auch eine neue Freundin da und hat dann eher so ein beschaulicheres Leben dann da geführt. Die haben tatsächlich auch im selben Haus gewohnt. Also Rocco Reitz wohnte in der Etage über Toni Leistner. Die haben wohl auch viel miteinander unternommen. Klar, beide Deutsche, aber jetzt so vom Alten schon. Ich glaube, Toni Leistner ist knapp 10 Jahre älter, also schon ein gewisser Altersunterschied, aber das scheint dann nicht so die große Rolle gespielt zu haben. Und er hatte natürlich Bernd Hollerbach als Trainer in Belgien, der natürlich für so einen körperlichen Fußball steht. Und
die alte Magath-Schule ja so ein bisschen, ne?
Und das, so hat es Toni Leistner erzählt, hat halt Rocco Reitz dann halt auch angenommen, hat sich da deutlich verbessert, so körperlich zugelegt, Balleroberungen, vorne draufgehen, in die Zweikämpfe rein. Das war so die größte Veränderung zwischen erster und zweiter Leihe.
Rocco Reitz ist wirklich aktuell dabei, so eine Karriere hinzulegen, die so untypisch ist. Gerade auch, weil er ja nur 4 Länderspiele für die U21 bestritten hat. Jetzt wird er dann nominiert. Er wirkte schon so irgendwie auf dem absteigenden Ast, als würde er es nicht schaffen nach der zweiten Leihe. Und dann spielt er jetzt so eine tolle Saison. Natürlich am Ende war es jetzt auch nicht bei alles überragend, muss man auch sagen. Ist, glaube ich, schon ein Spieler, dem jetzt auch nicht alles zufällt, ne? Der jetzt nicht nur von seinem Talent leben kann. Aber ich denke, wir werden noch viel Spaß an ihm haben. Und zuletzt die Frage bezüglich Rocco Reitz, irgendwelche Andeutungen, dass da doch ein Vereinswechsel dann irgendwann bevorsteht, die gibt es da nicht, oder?
Nee, das habe ich ihn jetzt nicht gefragt und beziehungsweise ich glaube, er hat es, ich habe es nur gesehen, als dem Kollegen offensichtlich vom Express gesagt, der das geschrieben hatte. Es ist, wie gesagt, es ist Speed-Dating und irgendwann kommt dann jemand von der Medienabteilung des DFB und sagt, bitte Schluss machen jetzt, und dann war das Gespräch dann leider auch beendet. Aber also ich finde die Frage bei ihm, also ich hätte diese Frage jetzt auch gar nicht gestellt, weil das für mich, also meine Fantasie übersteigt, dass Rocco Reitz beim erstbesten Angebot Borussia Mönchengladbach verlässt. Klar, wahrscheinlich hat er auch würde er auch irgendwann mal entscheiden müssen, wie ein professioneller Fußballer und nicht wie ein Fan von Borussia, der er nun seit seiner Kindheit ist. Aber er hängt natürlich schon sehr an dem Verein. Wenn er irgendwann zu der Erkenntnis kommt, dieser Verein hemmt meine Entwicklung, dann sieht es anders aus. Aber ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt und ich hoffe, das bleibt auch so.
Stefan, dann enden wir hier sehr positiv. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, es gibt noch weitere Borussen, die natürlich im Einsatz sind und die jetzt nicht nur Urlaub haben. Manu Kone hatten wir angesprochen, spielt die Olympischen Spiele, aber die sind erst sehr spät im Jahr. Los geht's da erst am 24. Juli und das Finale ist dann am 9.8. Manu Kone mit Frankreich als Kapitän im Einsatz. In der Vorrunde geht's gegen USA, Guinea und Neuseeland und die größten Konkurrenten jetzt so nominell bei olympischen Fußballturnieren immer schwierig, aber Spanien und Argentinien würde ich da nennen. Und Joe Skelly ist unterwegs mit den Amerikanern parallel zur Euro bei der Copa America in seinem Heimatland. Er wird spielen gegen Bolivien, Panama und Uruguay. Ich denke mal, da ist zumindest das Viertelfinale möglich. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und für die vielen Insights auch von deinem Speed-Date-Termin mit Rocco Reitz. Das hat Spaß gemacht.
Ja, danke schön. Hab mich gefreut.
Das war der Pfostenbruch in dieser Woche mit Stefan Hermanns, unserem Gast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören euch alle und dann melden wir uns jetzt im Laufe des Sommers immer in unregelmäßigen Abständen wieder, wenn es auch was zu besprechen gibt. Mal schauen, ob der nächste Transfer jetzt noch vor der Euro stattfindet oder nicht. Macht's gut. Ciao, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.